Herzlich willkommen zu einem weiteren heißen Abend im Expo-Wahl. Wir scheuen uns nicht, auch heiße Themen aufs Tablett zu tun. Heute 9. Teil unserer Serie zu Jesus. Und ich hatte so in der Beschäftigung mit dem Thema gedacht, wenn ihr mal so richtig was erleben wollt, dann macht doch mal bei der nächsten Vorstellungsrunde, an der ihr teilnehmt, Folgendes. Menschen sagen da ja so in der Regel, ich heiße sowieso, ich komme aus da und ich mache das und das. Und da nickt man und die Vorstellungsrunde ist meist vorbei. Und man könnte ja jetzt mal hartnäckig bleiben und könnte sagen, ja, ich kenne jetzt Ihren Namen und ich weiß auch, was Sie beruflich machen. Und wo Sie wohnen, weiß ich auch. Aber wer Sie sind, das weiß ich doch gar nicht. Wer sind Sie denn nun? Und ich finde, wenn man so fragt, dann hat man das Ticket für einen ganz spannenden Abend gebucht oder auch wahlweise für einen ganz kurzen Abend, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Ja, wer bist du? Was macht dich substanziell aus? Das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, wenn man es sagen soll, nicht? Und doch ist das ja eine Frage, die wir bei unserem Gegenüber, ja, ungeheuer spannend finde. Darauf kommt es doch letztlich an. Mit wem habe ich es eigentlich mit dir genau zu tun? Und beim Evangelisten Markus steht diese Frage an einem ganz wichtigen Wendepunkt seines Evangeliums. Als nämlich Jesus sich anschickt, sich auf nach Jerusalem zu machen, wo für ihn am Ende das Kreuz wartet. Die Jünger haben ihn kennengelernt, haben mit ihm gelebt, haben ihn predigen hören, lehren, Streitgespräche führen, Menschen heilen und so weiter. Und Jesus stellt seinen Jüngern eine Frage, die nach meinem Dafürhalten auch die wichtigste Frage ist, die wir jemals in unserem Leben zu beantworten haben. Ich lese aus Markus 8. Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, du seist Elia, wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meines Willen um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus fragt seine Jünger, ob sie begriffen haben, wer er ist. Und es liege nahe, ihn als Prophet zu verstehen, also als einen aus der Riege derer, die einen inneres Gespür für den Willen Gottes besitzen und zugleich den Mut, diesen Willen der Öffentlichkeit auch mitzuteilen. Und das ist ja auch was, was Jesus augenscheinlich tat. Er predigte, er legte die Tora aus, er deutete die heiligen Schriften für seine Zeit. Aber ist das der Kern? Ist es das, was Jesus ausmachte? Ja, sagten manche, und eine Granate ist er auch, nicht? Der Name Elia fällt. Ja, das war das Höchste, was so möglich war im Prophetenbusiness. Also der war so eine Art Messi oder Stradivari unter den Propheten, kann man sagen. Der Jesus, Das sieht man aus diesen Urteilen, der ist schon Champions League, da ist man sich einig. Der Witz bei Markus allerdings ist der, wer Jesus wirklich ist, das hat zu diesem Zeitpunkt des Evangeliums nur eine Gruppe wirklich kapiert. Die Römer nicht, das jüdische Volk nicht, die religiösen Autoritäten auch nicht, nicht einmal die Jünger. Kapiert haben das bisher nur die Dämonen. Die haben nämlich Angst, zu Recht. Sie wissen, unsere Zeit läuft ab. Und wenn man geistliche Biografien liest, dann geschieht eins mit großer Regelmäßigkeit. Erst regen sich die Dämonen, es gibt Riesenwiderstände, es gibt Bedrohung, es gibt Verleumdung, es gibt Gewalt. Und erst dann setzt sich das geistliche Werk durch. In der Innenstadt von Celle steht an einem Fachwerkhaus die Inschrift, die mag ich sehr, Non tentatus, non Christianus. Also ist Latein, frei übersetzt. Wer noch keine Anfechtung erlebt hat, der ist vermutlich kein Christ. Aber jetzt, Petrus hat was erkannt. Jesus ist nicht nur ein weiser Lehrer oder Mensch mit einem guten Sensorium für Gottes Welt, sondern da ist mehr. Petrus gebraucht ja ein Sehnsuchtswort, muss man sagen. Er sei Christus. Das ist griechisch für das hebräische Messias, zu Deutsch der Gesalbte. Das ist eine Erlösergestalt, die fromme Juden herbeisehnten seit Jahrhunderten, also ein designierter Herrscher, denn es waren ja Könige, die für ihr Amt gesalbt werden. Und Petrus sah in Jesus also den kommenden Herrscher, der seine Macht nutzen würde, um sein Volk zu befreien. Ja, und wem das komisch vorkommt, nicht denkt an Hollywood, denkt speziell an diese Marvel-Filme mit ihren Superhelden. Das sind Messias-Motive. Da sehnt man sich nach dem Retter, nach dem starken Mann, dem Alleschecker. Da sehnt man sich nach dem, der diese unübersichtliche Welt irgendwie zurechtbringt. Nicht? Und wir sind halt heute nicht mehr monarchistisch drauf, darum ruht die Hoffnung nur auf Bizeps und Hightech. Das ist dann meistens sozusagen die Messias-Vorstellung in modernen Filmen. Und da wird auch dem Petrus vermutlich manches eingefallen sein, wovon er befreit werden möchte, wo er sich unfrei fühlt und wie er sich Freiheit, wie er sich Entfaltung seines Lebens überhaupt vorstellt. Ich sehe das bei meinen Kindern, nicht? Der Jüngste hat heute seinen letzten Tag in der Grundschule gehabt, nicht? Der würde sich vermutlich Befreiung von der Schule und vom Hausaufgaben machen wünschen und stattdessen ewige Medienzeit, nicht? Und der Mittlere, der ist ja jetzt schon, der ist schon 18, ne? Der macht, hat heute seine letzte Abiturprüfung gehabt. Da käme dann noch Glasfaser-Internet dazu und dann noch der Reichtum seiner Internatsfreunde als Verfügungsmasse. Das wäre gut. Und der Älteste, der träumt so von der Null-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Freiheit und Leben bedeutet, den nächsten Urlaub zu buchen und die Kohle zu besitzen, das auch bezahlen zu können. Das ist Freiheit. Wenn dann so ein Superheld vorbeikäme, der ihm das alles ermöglicht, das wäre gerade recht. Aber Jesus korrigiert diese Vorstellung. Er sagt, dafür stehe ich gar nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er an anderer Stelle. Ich bin nicht der, dessen Reich dadurch zulegt, dass ich Brot und Spiele gewähre. Lebensoptimierung geschieht nicht dadurch, dass du mehr vom Kuchen hast und dein Unterhaltungsprogramm mit einem Upgrade versiehst. Und überhaupt ist dieser ganze Gedanke, dass wenn jeder an sich denkt, an alle gedacht ist, das ist eine Sackgasse. Wenn ihr mich verstehen wollt, sagt Jesus, dann müsst ihr eins begreifen. Ich lebe nicht für mich, sondern für euch. Meine Leidenschaft gilt nicht meiner Selbstoptimierung, sondern sie gilt ja euch. Ich bin für euch da. Ich bin der Immanuel, der Gott mit euch. Nicht der Gott für sich oder der Gott an sich, der so für sich selbst als höchste Idee da thront, nicht? In sich selbst ruhend, aber letztlich ohne Bezug zur Welt. So ein Gott bekommt dann auch irgendwann einen langen weißen Bart, der ist irrelevant, irgendwo im kosmischen Altersheim. Jesus sagt dem Petrus, ich bin der Messias, der Christus. Ja, das stimmt schon, aber ganz anders, als du denkst. meine Leidenschaft für euch führt, ja wohin? Ins Leiden. Darum ist es ja Leidenschaft. Unweigerlich. Der Gott der Liebe leidet in einer lieblosen Welt. Er verschenkt sich, er opfert sich, selbstlos bis zum Verlust seines Selbst, bis zum Tod. Nicht die Welt sagt ich will leben, ich will mich durchsetzen, ich will ein großes Stück vom Kuchen, ich will Spaß. Und Gott sagt, du sollst leben, du sollst es besser haben. Was? Du hast dein Leben an die Wand gefahren, nun gebe ich dir meins. So ist Gott. Ja, und das findet Petrus ganz offensichtlich doof. Petrus will, dass Jesus Steigbügelhalter ist, sein jetziges Leben zu bestätigen und zu verbessern. Er will mehr vom Alten, vom Bestehenden. Leiden will er nicht. Ein Messias, der leidet, das erscheint ihm total widersinnig. Und er sagt, spinnst du, Jesus? Leiden ist Lebensminderung. Das passiert doch schon von ganz alleine, nicht? Dafür brauche ich doch keinen König. Ich will so weit weg von Leid sein, wie nur irgend möglich. Dafür sollte man genügend Kohle haben, gute Laune und möglichst viel Macht, nicht? Ich verstehe den Petrus total gut. Alle Lebensanstrengung dient ja im Grunde meist dem Ziel, die Bedrohung durch Leid möglichst weit wegzuhalten. Das ist unser Konzept. Aber Jesus sagt, nee, das ist nicht das Königtum, von dem ich rede. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Vater, Sohn und Geist sind eine Gemeinschaft der Liebe. Alle anders und trotzdem eins. Und diese Liebe wollen wir verschenken. Wir wollen damit diese Schöpfung fluten. Und das menschliche Dilemma ist doch folgendes. Wir sehnen uns alle nach Liebe, nach echter Liebe, nach bedingungsloser Liebe, die nicht auf einen Return on Invest schielt, nicht? Nach jemand, der uns annimmt, so wie wir sind. Aber wir für uns müssen gleichzeitig zugeben, wir selbst sind dazu ja gar nicht fähig. Gut, wir können mal die Augen zudrücken, nicht? Wenn man in einer Beziehung enttäuscht wird. Nicht am ehesten noch machen das Eltern. Nicht vielleicht schon ein bisschen weniger in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz geht es dann nochmal runter. 10-mal, 100-mal die Augen zudrücken. Das wünschen wir uns vom anderen, aber es selbst bedingungslos gewähren, das schaffen wir gar nicht. Und wir spüren irgendwie, um bedingungslos lieben zu können, müsste ich selbst diese Kraft bedingungsloser Liebe gespürt und erlebt haben. Also was gibt's ja gar nicht. Das wäre ja eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Da bleibt also eine Lücke. Menschliche Liebe bleibt, was sie nun mal ist. Immer auch ein Stück berechnend, kalkulierend, auch zu einem gewissen Grade unecht. Wir müssten schon die Erfahrung mit einer Liebe machen, die nicht von dieser Welt ist. Dann hätten wir die innere Stärke, quasi diesen Liebesbooster, um aus dem wie du mir, so ich dir aussteigen zu können. Und genau da kommt Jesus ins Spiel. Er sagt, wenn ihr verstanden habt, wer ich bin, dann wird in euch eine Gewissheit Platz greifen, dass egal, was ihr bisher in eurem Leben getan habt oder was ihr aus diesem Leben gemacht habt, dass euch Gott bedingungslos liebt und in euch etwas Wunderbares sieht, zu dem er euch nämlich geschaffen hat. Und stellt euch vor, diese Geborgenheit und diese Sicherheit stünde uns allen vor Augen, wenn Menschen in bestimmten Momenten uns diese Wertschätzung und Liebe vorenthalten. Wie anders, wie ungleich souveräner, wie viel freundlicher könnten wir reagieren. Und auch umgekehrt stimmt's, nicht? Wie viel weniger manipulierbar wären wir auch, ja, wo wir jetzt vielleicht im Heischen nach Anerkennung es manchem einfach recht machen wollen, wo wir dann aber ganz freimütig auch Grenzen setzen könnten. Du, ich lass mich nicht länger von dir missbrauchen, damit du dann endlich ein bisschen vorteilhafter über mich denkst. Habe ich gar nicht nötig, denn ich bin geliebt vom König. Ich gehöre zum Team Messias. Dann könnte das Reich Gottes kommen. Aber wir sind so mehr so bei Petrus. Das ist das Team Selbstbehauptung. Wenn ich zu sehr liebe, dann verliere ich mich noch darin. Ich muss vielmehr so eine Festung aufbauen, um dann möglichst viele von meinen Wünschen ungestört verwirklichen zu können. Tja, und dabei ist das so eine Sache mit den Wünschen. Mit Blick auf die moderne Psychologie könnte man auf den Trichter kommen, dass es mit unseren Wünschen eigentlich gar nicht so weit her ist. Wir sind ja kaum richtig Herr im eigenen Hause, nicht? Wenn man mal überlegt. Wünsche sind vielfach gesteuert durch unbewusste Triebe. Die hängen auch zusammen mit bedeutsamen Ereignissen in unserem Leben, die uns lebenslang geprägt haben. Wir sind so wie so eine große Bühne, nicht? Wo Szenen und Personen sich gegenseitig ablösen. Und das Ganze, das nennen wir dann großspurig das Ich und reden von Identität, von Persönlichkeit und unseren ach so bedeutsamen Wünschen. Kann man ins Fragen kommen? Oder man fährt die Petrus-Strategie und sagt sich, Siege und Selbstbehauptung, was auch immer sich hinter diesem Selbst dann auch verbirgt, das hilft. Leiden ist dagegen zu vermeiden. Und Jesus, der hilft mir am besten noch dabei. Jesus ist Mittel zum Zweck für mehr vom Alten. Nicht, wie formulierte Horst Schlemmer so kongenial, so ikonisch, als er die allgemeine politische Lage wiedergab, er sagte, ist zu wenig und muss mehr. Ja, so sind wir da drauf. Aber wenn man jetzt mal nachdenkt, was ist das eigentlich für ein König, den ich dermaßen von meinen Karren spannen kann? Das ist doch nicht wirklich ein König, das ist ein Dienstleister. Einem echten König stelle ich mich zur Verfügung. Zumal, wenn ich erkannt habe, dass er sich im totalen Einsatz für mich hingegeben hat. Nicht Jesus ist der König am Kreuz. Das gibt er Petrus unmissverständlich zu verstehen. Das ist seine Mission, weil er der König der Liebe ist. Und Liebe wäre keine Liebe, wenn sie das Opfer scheut. Denn die Liebe weiß, ohne Opfer gibt's kein Leben. Diese Erfahrung machen alle Eltern, die ihren Namen verdienen. Wir verzichten auf Dinge, die wir gerne machen würden. Wir versagen uns manchen Konsumspaß, um unseren Kindern Bildung und Ausbildung und gute Startbedingungen zukommen zu lassen. Warum? Nicht, weil wir doof sind, sondern aus Liebe. Und deshalb geht Jesus ans Kreuz. Für unsere Startbedingungen in ein neues Leben. Ein neues Leben mit Gott. Also, nicht mehr vom Alten, sondern alles neu. Das ist eine Grundentscheidung, die man treffen muss. Nicht unser Technikteam hat jüngst unsere Videotechnik erneuert. Dabei war die Grundfrage, welche Standards wir anpeilen. Reichen HD-Bilder oder geht die Reise zukunftssicher Richtung Ultra-HD, also 4K? Nicht, wir haben da Opfer gebracht. Wir haben nämlich die teurere Technik angeschafft, damit wir es in der Zukunft besser haben. Und das ist das Wesen des Opfers. Es ist ein Deal mit der Zukunft. Ich versage mir jetzt etwas, nämlich das Geld für nette Dinge, nicht, die ich jetzt gerne ausgeben würde, nicht, um es in qualitätsvollen Dingen zu binden, die auch zukünftig noch uns auf der Höhe der Zeit agieren lassen. Aber Petrus will das nicht. Er will einen Messias für den diesseitigen Konsum. Er will nicht auf das Reich Gottes warten, er will leben jetzt, wenn nötig auch auf Pump. Und die Entscheidung, vor die Jesus den Petrus stellt, ist modern gesprochen die Frage der Nachhaltigkeit. Glaube ich überhaupt an die Zukunft oder lebe ich so mein Leben als letzte Gelegenheit? Dann agiere ich, wie es die westliche Gesellschaft seit geraumer Zeit tut. Sie lebt auf Pump. Statt für die Zukunft zu opfern, wählt sie den Schuldenberg, vielleicht weil sie den Glauben an die Zukunft längst verloren hat. Ich habe allerdings den Eindruck, das ist der Weg in den Abgrund. Mit dem Berg Golgatha sind wir da besser beraten als mit dem Schuldenberg. Er lässt Raum für die Zukunft Gottes. Er lässt sich auf die Realitäten dieses Lebens ein, in dem das Leid und die Anstrengung nun einmal stetige Begleiter sind und chillen, wie man so schön neudeutsch sagt, eher die Ausnahme. Und er lässt Raum für die Liebe, für ein Leben im Kraftfeld des heiligen Tanzes von Vater, Sohn und Geist, statt sich unter dem Diktat der unheiligen Trinität von Me, Myself and I zu verausgaben und dabei Schaden an seiner eigenen Seele zu nehmen. Jesus fragt uns, für wen wir ihn halten, und er gibt dann die überraschende Antwort, dass er der König am Kreuz ist. der uns hält. Sein Reich der Liebe ruht auf dem Fundament seines Opfers. Und seine Nachfolger entsprechen ihm und werden selbst zukunftsfähig, wenn sie sich von diesem Geist des Opfers und der Hingabe anstecken lassen. Petrus hat das in seiner späteren Entwicklung offensichtlich getan. Aber es war ein langer Weg dorthin, weil unser natürlicher Impuls stets der ist, dem Leid und dem Opfer aus dem Weg zu gehen. Aber aus dem Opfer erwächst Leben. Ohne Opfer ist keine Zukunft möglich. Das ist der Kernsatz eines nachhaltigen Lebens, an den uns Jesus Leben und auch Sterben erinnert. Und die Tatsache, dass er für uns Menschen erst einmal kontraintuitiv zu sein scheint und sich erst in der Rückschau als evident erweist, das macht ihn umso wichtiger. Amen.